Reden wir ein bisschen über Russland und reden wir mit Leuten über Russland oder die ehemalige Sowjetunion, die sich aus unterschiedlichen Gründen sehr, sehr gut auskennen. Einmal der Schriftsteller Michael Schischkin und einmal der Journalist Fritz Pleitgen. Ich sage erstmal Hallo zu beiden.
Guten Abend.
Dobry вечер.
Es geht ja immer wieder um die Frage, wenn wir Nachrichten verfolgen, der Blick auf Russland. Deswegen zunächst erstmal eine persönliche Frage an Sie beide. Sie, Herr Pleitgen, waren in den 70er Jahren Korrespondent in Moskau in der damaligen Sowjetunion. Können Sie sich noch erinnern, das war ja noch ein ganz anderes Land als heute, was so Ihre ersten Eindrücke waren?
Die ersten Eindrücke habe ich gleich an der Grenze gesammelt. Man hatte mir von der sowjetischen Botschaft versprochen, dass ich sehr schnell abgefertigt werde. Sehr schnell hieß damals für mich 5 Stunden. So lange ist mein Gepäck durchsucht worden und ich befragt worden. Ich habe das nicht übel genommen, weil ich sah, das war bestimmt eine gute Abwechslung gewesen für die Grenz- und Zollbeamten. Denn in der ganzen Zeit, in der ich dort Rede und Antwort stehen musste und meine Dinge durchsucht wurden, war nicht ein einziges weiteres Fahrzeug erschienen. Also ich war in eine angenehme Abwechslung. Und ich habe dabei gleich Erfahrungen gesammelt, wie das dort in der Sowjetunion zugeht und wie Behörden dort arbeiten.
Sie sagen Zollbeamte, das war ja auch damals, gab es immer schon Militär, ne? Das war ja also Leute in Uniform, wo man gleich Respekt hatte.
Ja, klar. Ich kam dort auf der Brücke an. Da gehörte noch Weißrussland zur Sowjetunion. Also die Brücke von Terespol nach Richtung Brest. Ich kam dort an und wollte in die ruhmreiche Sowjetunion einfahren, konnte das aber nicht, weil ein Schlagbaum mir die Einfahrt versperrte. Ich habe dann meinen Sitz zurückgestellt und habe den umgekippt und habe dann versucht, mich auszuruhen, bin auch prompt eingeschlafen und nach einer Stunde, wie ich auf der Uhr später feststellte, wurde ich durch lautes Klopfen eines Grenzsoldaten geweckt und ich habe in den Rückspiegel geschaut, kein einziges weiteres Auto da und ich durfte dann einfahren und dann habe ich meine erste Erfahrung gemacht mit der russischen Sprache. Ich hatte vorher etwas Russisch gelernt und glaubte, es reicht, um das Notwendigste mitzuteilen. Ich habe etwas gesagt und stellte nur fest, dass die Leute auf der anderen Seite, die Uniformierten, mich überhaupt nicht verstanden. Und als die anfingen zu reden, habe ich die nicht verstanden. Das war also gewissermaßen schon das erste große Missverständnis. Und dann habe ich also in Praxis dadurch erfahren, dass die Sowjetunion nicht nur aus Russland besteht, sondern aus vielen Völkern. Und dazu gehören Kasachen, Tataren, Kaukasier und eben auch Ukrainer und Balten. Und einige davon standen an der Grenze.
Das war die Situation 70er Jahre. Jetzt kommen wir zu Ihnen von Blick von außen. Jetzt kommen wir sozusagen zum Blick von innen. Michael Schischkin, Sie sind in der Sowjetunion geboren, 1961, glaube ich. Wie war der Blick von innen und wo sind Sie aufgewachsen eigentlich in der großen Sowjetunion? Wo genau?
Geboren wurde ich in Moskau, aufgewachsen in Moskau. Ausländer haben wir im Fernsehen gesehen. Die haben so in einem Art Ghetto gewohnt. Und eigentlich es gab keine Möglichkeit für mich damals mit einem ausländischen Journalisten überhaupt irgendwo in Kontakt zu treten, ja, denn gekauft haben die nicht, wo wir Schlange stehen mussten, sondern in sogenannten Berezko-Shops, obwohl wir eigentlich in einer Stadt mehrere Jahre verbracht haben.
Sie hätten sich theoretisch kennen können quasi, also auch wenn eine Generation dazwischen liegt. Wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben, privilegiert, nicht mit Ausländern in Kontakt treten, haben Sie das als normal empfunden, weil es eben so Alltag war oder war das schon was Negatives? Also wie haben Sie das empfunden?
Also wissen Sie, Herr Pleitgen war damals so auf den Straßen Moskaus in einem Mercedes, nehme ich an, oder so in einer Volvo, ja. Und das war etwas Besonderes schon für uns, die Jungs, diese ausländischen Autos. Wissen Sie, das war wie ein Traum, ja. Wie verhält man sich zu einem Traum? Ja, dann bist du wach und der Traum ist vorbei und wir waren in den parallelen Realitäten irgendwie.
Bleiben wir mal ein bisschen bei dem Bild des Traumes, weil ich ganz interessant, ich möchte von Ihnen beiden mal wissen, das finde ich immer wieder interessant, der Blick auf Michail Gorbatschow, der ist ganz unterschiedlich, wenn man nach Russland fährt und da die Leute über Michail Gorbatschow befragt, das ist oft ein sehr negatives Bild, der hat das Land zugrunde gerichtet, im Westen ist es nach wie vor der anerkannteste Politiker. Wie war das, Sie waren in Ihren 20ern, als am 11. März war es 1985, Michail Gorbatschow Generalsekretär geworden ist. Wie haben Sie das sozusagen im Inland empfunden?
Also der Prozess, den Gorbatschow eingeleitet hat, das war auch wie ein Traum, das war ein sehr schöner Traum. Plötzlich wurde alles möglich und das war die schönste Zeit für mich, klar, ich war jung. Ich habe plötzlich das Gefühl gehabt, ich bin kein Spion im eigenen Land, ja, kein Verbrecher, denn ich hatte verbotene Bücher zu Hause. Und ich kann die Verantwortung für mein Land übernehmen. Dann wie kannst du das Leben verändern? Man muss mit den Kindern anfangen. So ging ich in die Schule als Lehrer und ich habe diese wunderschöne Zeit mitgemacht. Ja. Und Gorbatschow, klar, wir waren alle sehr unzufrieden mit Gorbatschow, denn seine Aufgabe, seine innere persönliche Aufgabe war nicht die Demokratie einzuführen, sondern die Sowjetunion zu retten. Und deshalb, das war in jeder Familie. Mein Vater hat Gorbatschow gehasst, weil er die Sowjetunion ruiniert hat. Und ich hatte meine Probleme mit Gorbatschow, weil er die Sowjetunion erhalten wollte.
Sie waren damals in Washington, glaube ich, Herr Pleitgens, als 85 zumindest, als Gorbatschow sozusagen in die Macht gekommen ist. Wie haben Sie denn das verfolgt und haben Sie auch Michail Gorbatschow mal treffen können?
Michail hat von einem Traum gesprochen. Bei uns galt der Korrespondentenposten in Moskau nicht als ein Traumjob. Wir wurden in der Sowjetunion wie Spione betrachtet und auch so behandelt. Uns folgte der Sicherheitsdienst auf Schritt und Tritt. Es war sehr schwer für uns, mit der normalen Bevölkerung Kontakt aufzunehmen. Gegenwärtig ist mein Sohn Korrespondent für CNN in Moskau und der spielt jeden Tag mit irgendwelchen netten Jungen Eishockey auf einem Katok, also auf einer Eisfläche am ZSK-Stadion. Also das wäre damals schon schwierig gewesen für junge Menschen, also für junge Sowjetbürger, mit uns Kontakt zu bekommen. Was hingegen leichter war, war mit der sogenannten Intelligenzia in Kontakt zu kommen, also mit Schriftstellern, die einen guten Namen hatten, mit Vertretern des Theaters. Und so habe ich damals sehr interessante Menschen kennengelernt. Also es war trotzdem eine interessante Zeit. Mit dem Einkaufen war es so, wie Michail gesagt hat, für das alltägliche Leben hatten wir die Privilegien, in einem Valuta-Shop einkaufen zu gehen. Aber trotzdem wurde ich von meiner Frau, um Babynahrung, Pampers und sonstige Dinge zu kaufen, Kosmetika, dann zum Einkaufen nach Helsinki geschickt. Das waren 1100 Kilometer hin und 1100 Kilometer zurück. Und bei Schnee und Eis war das schon eine interessante Partie. Gorbatschow habe ich persönlich kennengelernt bei mehreren Anlässen, beispielsweise bei seinen Besuchen in der Bundesrepublik Deutschland. Und ich habe ihn auch kennengelernt bei seinen Verhandlungen mit Ronald Reagan, als es um die Abrüstung der atomaren Mittelstreckenraketen ging in Reykjavik. Und ich war interessanterweise der letzte ausländische Besucher, den er empfangen hat. Denn er sagte uns damals, das war im Dezember 1991, ich habe nur 45 Minuten Zeit. Ich habe gleich ein Gespräch mit Boris Nikolajewitsch, das war Jelzin, und danach weiß ich nicht, ob ich dann noch Präsident der Sowjetunion bin oder nicht. Dann haben wir ihn noch gefragt, was bedeutet das für Sie? Ja, sagt er, in der Verfassung steht nichts über einen Präsidenten, dem das Land plötzlich abhandengekommen ist. Er konnte über seine Zukunft nichts sagen. Aber er war erstaunlich gefasst, ich habe das sehr bewundert, in dieser prekären Situation die Kontenance zu wahren. Er hat uns sehr, sehr höflich behandelt, hat uns alles Gute gewünscht. Wir haben ihm auch alles Gute gewünscht. Und am Abend dieses Tages stand ich auf dem Roten Platz und da sah ich, wie die Fahne der Sowjetunion ausgewechselt wurde gegen die Tricolore der Russländischen Föderation. So habe ich Gorbatschow kennengelernt. Er war ein Mann mit Visionen, auch aus unserer Sicht des Westens, mit guten Absichten. Er war sehr, sehr populär. Er hatte damals den amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan, der die Sowjetunion in die Knie rüsten wollte, in die Defensive gedrängt. Und am Ende hat Ronald Reagan auch einem großen Abrüstungsabkommen zugestimmt. Das war seine Leistung. Für die Sowjetunion, für die Sowjetbürger war er derjenige, der das Land ruiniert hatte. Die Sowjetunion war damals ein Häufchen Elend nur noch. Die Versorgung war vollkommen zusammengebrochen. Die Bevölkerung war über die demütigende Behandlung sehr empört. Und er war dadurch höchst unbeliebt geworden. Und das hat sich ja dann später bei den Wahlen gezeigt. Da ist er ja von nur noch ganz wenigen Menschen gewählt worden.
Gegen Ende des Gesprächs schon die Schlussfrage nochmal an beide. Ihr Verhältnis heute zu Russland, Sie sind ja Mitte der 90er dann weggegangen aus Russland, das muss ja auch Gründe gehabt haben. Wie ist Ihr Verhältnis heute zu diesem Land, zu Ihrem Heimatland hier?
Nun, also das war aus den familiären Gründen und mit einem Fuß war ich immer in Moskau, mit einem anderen in Berlin oder in Amerika oder in der Schweiz. Seit 2014 gehe ich grundsätzlich, also aus Prinzip, nicht mehr nach Russland. Denn das ist nicht mehr das Land, das ich als mein Russland bezeichnen könnte. Dieses Land wurde von einer Bande gekidnappt. Die Bevölkerung Russlands ist zu Geiseln geworden. Und eben was dann weiter mit Russland passiert, habe ich in diesem Buch beschrieben.
Deswegen, Sie können auch gerne mal den Titel nennen, dass die Hörer und Hörerinnen, die interessiert sind, die reden von welchem Buch?
Frieden oder Krieg, Russland und der Westen, eine Annäherung, zusammengeschrieben, aber separat von Fritz Pleitgen und Michael Schischkin.
An Sie jetzt mal die Schlussfrage weitergegeben. Ist es wirklich so, dass da so eine Bande von Leuten Russland gekidnappt hat?
Das kann ich von außen nicht so beurteilen. Das wird vielfach so gesagt und da wird auch sicher einiges dran sein. Aber mein Verhältnis ist natürlich ein anderes. Michael Schischkin ist ein Patriot und er hat eine Vorstellung von seinem Land und die ist aus seiner Sicht, und da verstehe ich ihn gut, überhaupt nicht erfüllt worden. Ich habe ja damals den Wechsel, wie ich es vorhin geschildert habe, zwischen Sowjetunion und Russland mitbekommen. Seitdem hat sich vieles geändert. Einiges ist besser geworden, beispielsweise für uns ausländische Journalisten. Zu meiner damaligen aktiven Korrespondentenzeit war 99% des Landes für uns geschlossen. Heute sind es nur noch 4 Plätze, die geschlossen sind für ausländische Korrespondenten. Also die Arbeitsbedingungen haben sich für uns drastisch verändert. Dann habe ich noch persönliche Beziehungen zu Russland. Ich mag die Russen, ich bin von denen gut behandelt worden und dementsprechend versuche ich, diese Menschen auch gut zu behandeln, anständig zu behandeln. Ich habe mit einigen Freunden zusammen eine Kinderkrebsklinik am Ural in Perm gebaut. Darüber sind wir Freunde mit unseren russischen Partnern geworden, die uns sehr ehrlich behandelt haben und zu denen wir immer noch in einem engen Kontakt stehen und die für mich ein gutes Beispiel dafür sind, was Russen und Deutsche gemeinsam erreichen, gut an guten Dingen erreichen können, wenn sie einander vertrauen. Und dieses Vertrauen ist politisch auf beiden Seiten völlig geschwunden. Das Buch beschäftigt sich sehr intensiv mit Russland und das ist im Wesentlichen von Michael Schischkin beschrieben worden. ich habe dazu wenig beigetragen, sondern nur meine Erfahrung, die ich in den 70er und in den 90er Jahren gemacht habe. Es wäre wirklich von mir vermessen gewesen, wenn ich Michael Schischkin, der ein begnadeter Romancier ist, Russland beschreiben wollte. Das kann er viel besser. Das ist der Reiz an diesem Buch. Und ich versuche eben, Russland durch die westliche Brille zu betrachten, tue das durchaus kritisch auch mit dem Westen. Und mein Fazit ist, dass sich das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen in einer Weise entwickelt hat, wie ich es mir nicht gewünscht habe. Es ist, wie ich finde, kurz vor dem Ruin. Und wenn wir auf den Titel kommen, ich hatte am Anfang Probleme mit dem Titel, das war ein Vorschlag von Michael Schischkin gewesen, aber weitsichtig wie er ist, hat er doch einen ganz aktuellen Titel gewählt, denn ich bin außerordentlich besorgt über das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen, und soweit sind wir von Extrementwicklung nicht entfernt. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn irgendetwas mal außer Kontrolle gerät. Also dieses Buch hat eine hohe Aktualität, und der Reiz ist darin, dass dort zwei Menschen zusammengekommen sind, die gute Freunde sind, ehrlich miteinander umgehen, und jeder hat seine Sicht der Dinge entschieden, und wir überlassen es den Leserinnen und Lesern, ihr eigenes Urteil zu fällen.
Wir könnten hier noch weiterreden, aber die Leser und Leserinnen warten auch draußen schon. Deswegen machen wir an dieser Stelle einfach Schluss. Ich bedanke mich für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Wir danken Ihnen, dass Sie Zeit für uns hatten. Und wir wünschen Ihren Hörerinnen und Hörern alles Gute. Und vielleicht wird der eine oder die andere mal in das Buch reinschauen und sich ein eigenes Bild machen.